Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ein Stückchen weiter geradeaus.
Was ist da?
Da steht der Bauernhof, in dem ich groß geworden bin. Das ist aber auch eine schon fantastische Entwicklung, wenn man hier sieht, das ist ja ehemaliger Tagebau Cottbus Nord. Mittlerweile schon zu großen Teilen mit Wasser gefüllt. Zukünftige Cottbuser Ostsee. Und ja, das ist meine Heimat. Und hier ist mein Herz.
Also ich kenne es ja hier noch, wo es hier noch grau und staubig war.
Er ist Brandenburger. Er wird jetzt nicht sagen, ich finde es herzzerreißend schön.
Nee, wir Brandenburger und erst recht wir Lausitzer sind der Euphorie nicht verdächtig. Aber ich glaube, man kann schon ganz zufrieden sein mit dem, was sich hier entwickelt hat. Wie im Fußball, glaube ich, da kann man getrost sagen, wir werden auch dieses Spiel gewinnen. Die Lausitz schießt Tore.
Der da so begeistert über seine Heimat erzählt, ist Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke. Oben von einem Aussichtsturm schaut er über den sogenannten Ostsee in der Nähe von Cottbus. Man sieht dem SPD-Mann den Stolz förmlich an, mit dem er da über den äußersten Osten seines Bundeslandes schaut und die Veränderungen begutachtet. Die alte Lausitz stand lange für ökologische Verwerfungen. Über 100 Dörfer und Siedlungen mussten für die Braunkohle verschwinden. Smog gehörte zum Alltag. Dutzende Tagebauer haben sich durch die Landschaft gegraben. Doch das ist Geschichte. In der Region ist der Himmel längst wieder blau und die Sonne zu sehen. Denn Kohleverstromung mit seinen Emissionen war gestern. Jetzt naht das endgültige Aus für die Kohle, was man sich mit viel Geld bezahlen lässt. Rund 10 Milliarden Euro gehen allein in die Brandenburger Lausitz. Dieser Strukturwandel bietet der Gegend eine einmalige Chance und verändert eine ganze Region. Von diesen Veränderungen erzählt das heutige Wochenendjournal. Blauer Himmel statt grauer Smog, Boomregion Lausitz. Mein Name ist Christoph Richter, ich bin der Brandenburg-Korrespondent des Deutschlandfunks und begrüße Sie herzlich.
Ich habe meinen Studienabschluss, meine Diplome mitgebracht und möchte Ihnen fragen, ob Sie können für mich eine Praktikumsstelle finden und vielleicht können Sie mir beraten, wohin soll ich gehen, was kann ich machen weiter.
Gut, Name und Vorname nochmals bitte. Welche Sprachen sprechen Sie?
Russisch, Ukrainisch, ein bisschen Deutsch.
Ukrainisch und Deutsch?
Deutsch, ich hoffe bei zwei.
Gegenüber dem Cottbuser Rathaus, mitten in der Innenstadt, in der Nähe des Altmarkts, befindet sich das sogenannte Welcome Center. Ein Ladenlokal mit einer großen Glasfront. So eine Art Begegnungsraum, weniger Behördenfeeling. Und gibt es in Cottbus erst seit Ende letzten Jahres. Hier können Menschen, die sich in Cottbus niederlassen wollen, hinkommen und erhalten Starthilfe. Ob aus dem Iran oder Spanien, ob Handwerkerin oder Student. Eine zentrale Anlaufstelle für alle Neukottbusserinnen und Neukottbusser, die Hilfe suchen. Etwa bei Behördengängen oder wenn man einen Job oder ein Praktikum sucht. Deswegen ist auch Lesja gekommen. Sie stammt aus Kiew.
Jetzt ist es mehr aktuell für Sie ein Praktikum.
Praktikum, ich weiß nicht, wo genau, vielleicht in der Schule, in einem Gymnasium, in einer Berufsschule, ich weiß nicht genau.
So als Lehrerin?
Als Lehrerin,
möchten Sie gerne arbeiten?
Ja, genau.
Cottbus wird internationaler durch die Uni, durch den Strukturwandel und weil Geflüchtete in die Stadt kommen. Heute liegt der Ausländeranteil der 100.000 Einwohnerstadt bei 12,7%. In den letzten 10 Jahren hat er sich verdreifacht. Eine von ihnen ist die 39-jährige Irina Kaminska aus Saporischschja, Mutter zweier Kinder und jetzt auch Beraterin im Cottbuser Welcome Center.
Ich bin ganz frisch als Mitarbeiterin sozusagen. Seit Februar arbeite ich hier.
Und ich mache Orientierungsgespräche, unterstütze die Menschen, die neu in Cottbus sind oder neu nach Cottbus gekommen sind, so Zugezogene sozusagen vom Ausland oder Inland. Natürlich gibt es sehr viele Klienten mit Migrations- und Fluchthintergrund.
Es ist hell, es ist Licht, es ist freundlich.
Ja, natürlich. Das ist, Welcome Center ist als niedrigschwellige Anlaufstelle gedacht. Sozusagen, wir sind ganz offen, wir sind ganz freundlich und wollen Menschen mit verschiedenen Anliegen unterstützen.
Und das hilft?
Ich glaube schon. Ja, es gibt auch dankbare Klienten, die nach der Zeit auch zu uns kommen und sagen, ich habe mit ihrer Hilfe zum Beispiel Praktikumsstelle oder Job gefunden oder sowas oder Sprachkurs angefangen.
Was sind denn die Fragen, mit denen Sie immer wieder konfrontiert sind?
Ja, manchmal ist es nicht so leicht, sofort eine Lösung zu finden. Es ist selbstverständlich, dass es wirklich Behörden-Dschungel gibt und manchmal dauert alles, ja, mit Papieren, mit Vorbereitungen und Ablauf ist nicht so leicht.
Sie haben schon vom Behörden-Dschungel gerade gesprochen. Ist Deutschland einfach viel zu bürokratisch?
Im Vergleich zu meinem Land zum Beispiel, ja, es gibt bestimmte Unterschiede. Und natürlich ist es immer so, für einen Ausländer, man soll etwas Neues lernen und etwas Neues verstehen, wahrnehmen, ja, ein neues Weltbild sozusagen bauen.
Sie sprechen so gut Deutsch, wo haben Sie das gelernt?
Ich habe Deutsch zuerst in der Schule gelernt und dann an der Universität studiert, in der Ukraine, in der Stadt Saporizhia.
Ah, okay. Und wegen des Krieges sind Sie jetzt hierher gekommen?
Ja, ich bin im März 2022 hierher gekommen und wollte mich sehr schnell einbringen, könnte nicht einfach zu Hause bleiben und mit meinen eigenen Gedanken alleine bleiben sozusagen. Deswegen ja, hatte ich Glück, einfach eine gute Arbeit zu finden.
Wie wichtig ist es, dass hier Menschen auch arbeiten, die diesen Hintergrund haben, die auch selbst Geflüchtete sind, also so wie Sie?
Ja, dann hat man ganz andere Denkweise, glaube ich. Man kann mehr Empathie, die auch hilfreich sein kann. Und da kannst du vorstellen, in welchen Fragen, in welchen Kleinigkeiten man auch Unterstützung braucht. Was zum Beispiel vielleicht den Bewohnern hier ganz normal und selbstverständlich scheint, ist für andere Menschen aus einem anderen Land vielleicht etwas Neues.
Die Cottbusserinnen, also die Alteingesessenen, haben ja manchmal schon so Vorbehalte. Wie wichtig ist so etwas auch, um die Willkommenskultur zu verbessern?
Ja, wir versuchen jetzt auch an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen und da zu unterstützen, um zu zeigen, dass Cottbus wirklich sich entwickelt und in internationale Kultur bereit ist.
Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie international ist Cottbus und wie offen ist Cottbus für Menschen, für Zugewanderte?
Ich kann nach meiner eigenen Erfahrung sagen, die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, die sind ganz freundlich und wollen wirklich unterstützen und wollen wirklich irgendwelche Hilfe anbieten, damit der Ausländer sich ein bisschen wohler fühlt.
Was ist denn Ihr Tipp für die Zuwanderer? Wenn die hierher kommen, Hilfe wollen, was ist dann Ihr Tipp?
Ich glaube, man muss sich nicht schließen, nicht einfach keine Angst haben vor dem Neuen. Man muss einfach klopfen und die Tür öffnet sich.
Lesja im Cottbuser Welcome Center weiß nach einer halben Stunde mehr und hat erste Kontakte bekommen, wo sie sich melden kann.
Und das war's für heute. Ja, dann vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, sehr tolle Initiative von Stadt. Jeder kann hier kommen und fragen, wohin soll ich machen, wohin soll ich gehen. Alles persönlich kann man das fragen. Es ist auch gut.
Thank you. Schaltschrank geht um die...
um die Kühlung von den, Generatoren.
Also wenn wir die neuen reinmachen würden.
Nee, wenn wir die alten reinmachen. Also
wir müssen einfach den Luftstrom von unten nach oben lenken eigentlich.
Da kommt der Luftstrom raus. Ja. Der ist komplett angesaugt. Genau.
Drei Mitarbeiter des Cottbuser Startup Sonocret sitzen vor großen Bildschirmen mit komplizierten Schaltplänen und tüfteln. Im Cottbuser Süden, in der Nähe des Tierparks, ist der Sitz von Sonocret. Ein junges Unternehmen, das hat eine Technologie erfunden, um den Zementeinsatz in der Betonherstellung zu reduzieren. Damit können die CO2-Emissionen in der Baubranche bis zu 30% verringert werden. Eine der Macherinnen ist Nora Baum, die Finanzvorständin des Cottbuser Start-up Sonocret. Sie ist in Leipzig geboren, in Cottbus aufgewachsen. Ich treffe die fröhliche Frau, die auch bei größtem Stress noch zu lachen scheint, im Foyer einer alten Fabrikhalle, früher eine Tuchfabrik. Cottbus war mal ein großes Zentrum der Textilindustrie. Jetzt wird hier an der Zukunft gebastelt. In einer Art riesigen WG-Küche sitzen gerade alle Mitarbeiter in einer heiter entspannten Runde in einem Meeting zusammen.
Ein Grund, warum die Leute gerne hier arbeiten, ist, weil wir ein tolles Team sind. Der andere Grund ist, weil wir was machen, was vielen wichtig ist. Dadurch, dass wir CO2 reduzieren, eben in so einer großen Branche, im Bau, wo das sonst auch nicht so leicht ist. Aber auch, dass wir hier ein gutes Team sind und gut zusammenhalten und zusammenarbeiten. Und gerade als sie reingekommen sind, haben wir zum Beispiel dieses Meeting, was wir da gerade gesehen haben, das heißt alles über Sonocret. Und da sind wir einmal pro Woche, eine Stunde sitzen wir zusammen und jeder kann sagen, was ihn interessiert, was er gerne wissen möchte. Da ging es heute um so Themen wie, haben wir jetzt mal genug Torschlüssel für alle, bis zu, was ist eigentlich bei den letzten Ultraschallversuchen rausgekommen?
Eine Art Familienaufstellung.
Kann man fast so sagen, ja, genau. Und auch damit stärken wir dieses Teamgefühl und mit Tischtennis spielen genauso. Genau, die Tischtennisplatte ist wichtig. Es war die Frage, Kicker oder Tischtennisplatte? Und bei uns spielen mehr Leute Tischtennis, deswegen ist es die Tischtennisplatte geworden. Ne?
Und das ist sozusagen der Entspannungspunkt dann im Stress?
Richtig, genau. Dann wird Chinesisch gespielt. Das machen wir öfter mal, ja, drinnen. Oder zur Weihnachtsfeier haben wir das zum Beispiel gemacht. Letzte Woche haben wir gerade wieder großes Chinesisch-Turnier gehabt.
Andere nennen es Rundlauf. Alle spielen da gegeneinander, indem sie um die Platte rennen.
Jetzt haben wir noch gar nicht gesprochen, worum es hier eigentlich geht.
Wir sorgen dafür, dass man Beton mit weniger Zement herstellen kann, aber bei gleicher Betonqualität.
Warum ist das so wichtig?
Das ist vielen Leuten tatsächlich gar nicht so klar. Aber um Beton zu machen, braucht man Zement. Zement ist dieses graue Pulver. Und bei der Zementherstellung fällt wahnsinnig viel CO2 an. 8% der globalen CO2-Emissionen entstehen nur durch die Zementproduktion, die man eben braucht, um Beton zu machen. Und wir hier bei Sonocret, wir sorgen dafür, dass man quasi gleichwertigen Beton mit ungefähr 30% weniger von diesem Zementklinker, so heißt der Fachbegriff, machen kann und damit auch 30% der CO2-Emissionen spart.
Und das machen Sie mit Ultraschall?
Richtig. Man muss ja, irgendwas muss man ja tun, man kann das nicht einfach rauslassen.
Die meisten kennen ja Ultraschall nur vom Arzt.
Vom Arzt. Genau. Nee, unser Ultraschall hat deutlich mehr Leistung als der beim Arzt. Also da möchte man sich jetzt nicht mit dem Bauch so drunter legen. Genau, also ist eine deutlich höhere Leistung. Wir nennen das High Power Ultrasound, also Hochleistungsultraschall. Und der Hochleistungsultraschall beschleunigt die Reaktion zwischen Wasser und Zement. Und dadurch, dass die Reaktion schneller abläuft, können wir entweder schneller produzieren oder mit weniger von dem Eingangsmaterial, also weniger Zement. Wir sorgen dafür, dass der Beton einfach weniger von dem Zement beinhaltet und damit weniger CO2-Emissionen entstanden sind. Also wir vermeiden wirklich CO2-Emissionen.
Und wir stehen ja hier in der Werkhalle und das machen Sie hier sozusagen so Prototypen. Also wie funktioniert das? Sie füllen das, sind so zwei riesige silberne Bottiche wie in einer Waschküche.
Ja, wie eine Waschküche sieht es aus, genau. Und da drin ist tatsächlich ein großes Rührwerk, müsste ich vorstellen, wie so ein Stab, wo so Paddel unten dran hängen. Und in dem oberen, dort wird Wasser und Zement reingelassen. Und dann dreht sich dieses Rührwerk, das heißt, es wird vermischt. Und die Sonotroden gehen an, also das ist das Zeug, wo der Ultraschall rauskommt. Und damit aktivieren wir diese Reaktion, also beschleunigen die Reaktion zwischen dem Wasser und dem Zement. Das dauert ungefähr 1,5 Stunden und danach lassen wir das ab in den unteren Tank und von dort aus wird das in den Betonmischer gepumpt.
Also Sie müssen da quasi immer vor Ort dann sein mit Ihrer Anlage?
Unsere Anlage muss immer dort sein, wo der Betonmischer steht, weil wir am Anfang dieser Reaktion stehen und am Ende der Reaktion steht ja dann fester Beton. Deswegen sind wir immer direkt am Betonmischer.
Und stehen jetzt die Firmen bei Ihnen Schlange oder gibt es nur wenige, die das auch wagen und sagen, okay, wir nehmen uns jetzt mal diesen CO2-reduzierten diesem Beton?
Das Interesse daran ist überwältigend und wird immer größer. Das hat gestartet, als die CO2-Zertifikate über so einen Preis von ungefähr 62 Euro gegangen sind. Da ging das los, dass Leute aus der Betonindustrie gefragt haben, ey, können wir eure Technologie irgendwie benutzen? Wir müssen von unserem CO2-Fußabdruck runter. Der Druck in diese Richtung wird immer größer von öffentlichen Auftraggebern, aber auch von großen DAX-Unternehmen zum Beispiel, die neuen Hauptsitz bauen wollen, sagen, das muss aber hier CO2-reduzierter Beton sein, sonst können wir uns das hier nicht erlauben, ne, so ein großes Haus zu bauen.
Nun kommen wir auf ein politisches Thema. Hier sind demnächst Landtagswahlen, jetzt sind Europawahlen, es sind Kommunalwahlen. Und die Stimmung ist in Cottbus doch manchmal geprägt von Ressentiments, gerade gegenüber Zuwanderern. Hm. Der Verfassungsschutz spricht beispielsweise auch von einem toxischen Gebilde, was hier in der Region Cottbus agiert, von Türstehern, Hooligans, Rechtsextremisten. Was macht das mit Ihnen?
Wir haben bisher noch nicht ein Problem gehabt, Leute herzubekommen, aber wir wünschen uns sehr, dass Leute, die hierher kommen und zum Beispiel hier an der Uni studieren, die dann nach 5 Jahren top ausgebildet sind, super Deutsch sprechen, richtig gut integriert sind, dass die hier einfach ganz entspannt ihr Leben leben können, ne? Weil das sind so wertvolle Menschen für uns. Da hat der Staat auch schon viel Geld reingesteckt, ne? Und das ist einfach ein Unding, wenn die dann schlecht behandelt werden hier und dann irgendwann ihre Zelte abbrechen. Und
Sie haben ja aber auch schon das Erlebnis gehabt, dass ja auch indische Mitarbeiter von Ihnen ja auch zusammengeschlagen wurden.
Genau, also wurde einer tatsächlich im Rewe attackiert, ne? Da wurde ihm quasi eine Ohrfeige gegeben und so einen Fausthieb verpasst. Einfach nur, weil er halt anders aussah, ne? Weil er halt ein bisschen dunklere Haut hatte. Und das ist ein Unding, das geht nicht. Ne? So wollen wir hier nicht leben. Wir brauchen diese Zuwanderer. Ne? Das ist ein Elektrotechniker, promovierter Elektrotechniker. Ne? Also das ist Goldstaub. Ne? So. Und dann, aber jeder Mensch, unabhängig von seiner Ausbildung, verdient es, vernünftig behandelt zu werden. Ne? Und ich wünsche mir das. Und Cottbus ist dazu in der Lage und sollte das einfach auch zeigen.
Der Fachkräftemangel ist auch gerade eines der großen Themen in der Lausitz. Allen ist klar, künftig wird man nicht mehr die Arbeitsplätze zählen, sondern die Fachkräfte, die fehlen. Ökonomen warnen schon, aus eigener Kraft werde die Lausitz den Mangel an Arbeitskräften nicht kompensieren. Ohne Zuzug würde die Bevölkerung der Lausitz schrumpfen. Schlecht nicht nur für die sogenannte New Economy, wie das Cottbuser Start-up Sonocret. Auch die langansässige Industrie kämpft mit dem Problem, nicht genügend qualifizierte Mitarbeiter zu haben. Wie etwa die Industrie- und Anlagenbau GmbH in Senftenberg, 40 Kilometer südlich von Cottbus, nahe der sächsischen Landesgrenze. In der Firma werden in alten Industriehallen, zu DDR-Zeiten wurden hier Güterwaggons gebaut, jetzt riesige Kessel und Rohrleitungen geschweißt.
Hallo, ich grüße Sie. Ein Kaffee?
Geschäftsführer, Maschinenbauer Michael Schäfer ist ein entspannter Typ, ein Tüftler. Nach dem ersten Kaffee gehen wir raus, vor die Tür des Backsteingebäudes, dem Direktorenhaus des Unternehmens. Beim Thema Fachkräfte bekommt er tiefe Sorgenfalten im Gesicht. Von einer Boomregion Lausitz, wie alle PR-Strategen und Politiker sagen, davon würde er jedenfalls nicht sprechen.
Aktuell sehe ich es nicht als Boomregion, aktuell sehe ich es schon noch als eine Phrase. Da muss noch einiges hier wirklich passieren. Wie können wir schnell auch ausländische Mitarbeiter in Arbeit bekommen? Wir beschweren uns immer wieder, ja, es wird zu viel bezüglich auch ausländischer Mitarbeiter Geld vom Staat ausgegeben. Auf der anderen Seite habe ich hier wirklich am Tag manchmal 2, 3 Menschen, nenne ich es mal, egal woher, die gerne arbeiten möchten, aber nicht dürfen. Und das muss abgebaut werden und das relativ schnell und zügig.
Es ist schwer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Ja, Fachkräfte der Elektrobranche finden Sie kaum.
Eigentlich aussichtslos. Und dazu kommt noch, dass man die hiesige Fachhochschule, gerade wo man Maschinenbauexperten, Ingenieure oder Elektroingenieure ausgebildet hat, dann auch noch zurückgefahren hat. Und das finde ich als negatives Signal auch von der Politik.
Sie haben gesagt, wir brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die kommen natürlich nicht nur aus Sachsen oder aus Brandenburg, sondern die müssen von woanders herkommen.
Ohne Zuwanderung werden wir in Deutschland überhaupt nicht weiterkommen. Und gerade bei mir im Unternehmen, ich muss und habe durchaus Fachkräfte aus der Ukraine, aus Polen, aus Rumänien, aus Syrien, die natürlich auch hier ausgebildet werden an unseren Ausbildungsstellen, auch in der Lausitz zum Beispiel beim TÜV in Lauchhammer, wo sie dann Zusatzqualifikationen erlernen können. Aber das muss noch mehr auch gefördert werden.
Was muss passieren, damit Menschen auch sagen, okay, ich komme auch nach Senftenberg
und möchte hier gerne bei Ihnen arbeiten.
Da müssen wir auch die politischen Rahmenbedingungen schaffen. Das heißt, ich muss auch als Stadt, ich muss als Region weltoffen werden. Das hilft nicht, wenn ich als Unternehmen weltoffen bin, sondern diese Menschen müssen einfach integriert werden. Und das müssen wir über die Politik hinbekommen.
Was muss da passieren?
Ja, was muss da passieren? Erstmal eine ganz einfache Willkommenskultur. Ja, ich muss die Leute einerseits natürlich erstmal, und das ist Aufgabe auch von der Politik, Leute anwerben, Fachkräfte anwerben, aber auch uns dann als Unternehmen ein Stückchen weit unterstützen, dass wir Mitarbeiter aufnehmen können. Ich muss Wohnung zur Verfügung haben, ich muss die Versorgung zur Verfügung haben, ich muss aber auch mal Schulen so aufbauen, dass ich nicht einfach deren Kinder damit reinsetze, sondern wir brauchen wahrscheinlich eine Art Vorschule, dass wir die Kinder von ausländischen Mitbürgern einfach vorbeschulen, damit sie dann vielleicht im zweiten Step in die Klassen integriert werden können.
In der Lausitz in Cottbus wird gehämmert, gebohrt, gebaggert, seitdem die Kohleausstiegsmilliarden fließen. 10 Milliarden Euro entfallen allein auf das Land Brandenburg. Beschlossen wurde das 2018 in der sogenannten Kohlekommission. Gedacht ist das Geld für den Umbau der deutschen Braunkohlereviere und damit auch für die Lausitz. Damit wird in Cottbus beispielsweise Europas modernstes ICE-Bahnwerk gebaut. Aber auch Forschungseinrichtungen kommen in die Lausitz. Es soll eine Medizinuniversität an den Start gehen. Aber unüberhörbar sind immer wieder auch Vorbehalte gegenüber Zuwanderern in der Region. Die AfD hat hohe Zustimmungswerte. Darüber will ich mit der Soziologin Heike Radwan von der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg sprechen. Ihr Büro befindet sich auf dem Campus Sachsendorf, ein ehemaliges Kasernengelände, nicht gerade einladend. Direkt neben sanierten Unigebäuden stehen da auch bizarr anmutende Ruinen, leerstehende Häuser mit eingeschlagenen Fenstern. Das Büro der Forscherin Heike Radwan ist nicht einfach zu finden.
Frau Radwan?
Herr Richter, kommen Sie gerne rein.
Bin ich zu früh?
Nee, alles gut.
Heike Radwan ist 50, kommt ursprünglich von der Insel Rügen, ist da groß geworden und forscht über Rechtsextremismus in Ostdeutschland, über Ursachen, Folgen und Prävention.
Es ist eine große Herausforderung, weil wir hier in einer Region sind, und das ist auch nicht erst seit gestern, die durch demokratiefeindliche, extrem rechte Dominanzbestrebungen herausgefordert sind. Also das beginnt weder 1989, das beginnt auch nicht erst 2015, aber wir haben eine Spezifik an extrem rechten Mobilisierungen in den letzten Jahren.
Wie kann man sozusagen das historisch einordnen?
Wenn man lokalhistorisch guckt, dann sieht man, das kommt eben nicht von irgendwoher. Das sind Mentalitäten, die strukturell, gesellschaftlich, aber auch innerfamiliär tradiert werden. Und wenn man zum Beispiel sich die letzte offene demokratische Wahl in der Weimarer Republik noch anguckt, findet man signifikant hohe Werte schon für die NSDAP zu dieser Zeit, wo noch gar nicht die Machtübergabe an die NSDAP stattgefunden hat. Das heißt, wir haben es mit einer Langzeitigkeit von tradierten Mentalitäten auch zu tun. Dann gibt es eine Spezifik des Umgangs mit der NS-Geschichte, ist jetzt in Cottbus auch nicht spezifisch, ähnlich wie in der DDR. Es gab wenig dezidierte Aufarbeitung, könnte man zusammenfassend sagen, jenseits des antifaschistischen Anspruchs des Landes. Und dann kommt ja der politische Umbruch, 89. Und Cottbus war in der DDR ja Braunkohle-Standort. Das heißt, die Transformationszeit ist für viele CottbusserInnen eine besondere Herausforderung.
Wir stehen jetzt kurz vor den Kommunalwahlen. Es sind die Europawahlen und da sind dann doch bei einigen die Befürchtungen groß, auch gerade auch bei Unternehmen, die mit Zuwanderern arbeiten, die aus der ganzen Welt kommen. Das ist hier nicht so, sich da was festsetzt, so ein rechtes Gedankengut.
Ich würde immer sagen, es braucht eine selbstkritische, aber selbstbewusste Position dazu. Ja, wir haben hier ein Problem. Also da kann man ja nicht dran vorbei gucken und da bringt es auch nichts drüber hinwegzureden oder es wegzureden.
Das macht der Bürgermeister ja gerne. Der sagt immer, wir sind ready für den Aufbruch, wir sind ready für Transformation und man merkt so, das Thema will er gar nicht hören.
Es gibt ein Handlungskonzept der Stadt gegen Rechtsextremismus. Ich würde mal sagen, es braucht eine klare Positionierung. Dazu braucht es zuallererst...
Was ist eine klare Positionierung?
Naja, wenn sowas passiert wie in Burg, wo klar ist, okay, hier sagen zwei Lehrer...
Ja. Das war die Schule im Spreewald, wo zwei Lehrer gegangen sind, weil sie auf Hitlergrüße und Hakenkreuzschmierereien aufmerksam gemacht haben. Und sie waren sozusagen die Übeltäter, weil sie darauf aufmerksam gemacht haben.
Genau, diese zwei Lehrerinnen sagen, wir sind Lehrerinnen und wir sind verantwortlich für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die Angst haben, in die Schule zu gehen. Wir tragen das nicht mehr mit. Die Schulleitung bringt das nicht zur Anzeige. Wir machen das jetzt öffentlich. Und was dann passiert ist, dass sich relativ schnell ein Diskurs durchsetzt, ist ja auch kein Spezifikum hier der Region, aber die beiden, die sich da verantwortlich fühlen, zum Problem erklären und sagen, die beschmutzen hier unser Nest, die übertreiben, wir machen doch hier ganz viel. Und ich würde sagen, eine klare Positionierung in dem Punkt, und das hätte ich von der Schulleitung sofort erwartet, hätte ich auch vom Ministerium für Bildung sofort erwartet, ist zu sagen, das ist offensichtlich ein Problem.
Aber das ist nicht passiert.
Das ist nicht das, was passiert ist. Das meine ich mit klarer Position. Und dann muss man ein Vorgehen entwickeln, wo man sagt, okay, wir entwickeln jetzt Antworten auf dieses Problem und die entwickeln wir dann auch. Und wir schützen zuallererst diejenigen, die da betroffen sind von Rechtsextremismus. Eine Antwort aus der Rechtsextremismusprävention, ja. Aber das wegzureden oder zu sagen, wir machen doch hier schon ganz viel, das hilft uns nicht weiter. Insofern, das meine ich mit, es braucht eine klare Position.
Wenn wir das beiseite streichen, um ja nicht das Image dieser Region, um da braune Flecken draufkommen zu lassen.
Wenn man sich vergleicht, Eberswalde, nicht weit, oder zumindest auch eine andere Stadt in Brandenburg, wenn man sich das Vergleichen vom Verlauf anguckt, hat Eberswalde in den frühen 1990er Jahren ähnlich vergleichbare Situationen wie Cottbus. Eberswalde entscheidet sich aber für einen anderen Umgang damit. Die haben damals eine Polizeipräsidentin, die haben einen Bürgermeister, der beide sehr klar sagen, klare Positionierung, wir haben hier ein Problem, wir gehen auf die Straße, wir möchten nicht, dass hier Rechtsextreme dominant sind. Das war eine Antwort, die gehen auf die Straße, die machen das sichtbar, die fördern sozusagen Meinungsbildung, die fördern demokratische Zivilgesellschaft. Wenn ich heute nach Eberswalde reinfahre, es ist nicht so, dass es dort keine Neonazis mehr gibt, aber die Dominanz ist nicht in dem Sinne. Diese Dominanzbestrebungen, die ich jetzt Beispiel Forst oder auch hier in Cottbus beobachte und die demokratische Zivilgesellschaft ist nicht so stark disempowered. Ja, das ist auch eine Frage von, mit welcher Haltung gehe ich als politisch verantwortliche Position an das Problem ran?
Die Lausitz will Zukunftslabor sein. Wie lange braucht es noch, dass es eine weltoffene Region ist?
Ich bin ja Wissenschaftlerin. Das heißt, die Prognosen ist immer so eine schwierige Sache. Ich hoffe einfach, dass die wirklich Engagierten die Energie haben, sich durchsetzen mit denjenigen, die für demokratische Kultur hier einstehen. Und das sind viele.
Thank you.
Und wie hoch springen Sie jetzt gerade?
Oh, jetzt noch nicht so hoch. Ich glaube, es sind was, 2 Meter? Vielleicht 3?
Kajo Laukstermann ist 21, Profi-Trampolinspringer. Ihn treffe ich beim Training in der Sprunghalle im Sportzentrum Cottbus in der Nähe der Lausitzhalle. Mit wahnsinniger Leichtigkeit springt und fliegt er bis unter das Dach der 12 Meter hohen Trainingshalle. Er macht dabei mehrfache Salti und Schrauben, so als ob es nichts wäre. Wie kommt man eigentlich dazu, sowas zu machen?
Tatsächlich habe ich angefangen mit Taekwondo ganz früher. Und ich hatte einfach zu Hause, wie viele kleine Kinder, einfach mein Gartentrampolin. Und ich habe dann nach dem Taekwondo-Training immer wieder nach Hause gekommen oder in der Früh und bin dann drauf rumgehüpft und habe da mir auch selber ein paar Saldos beigebracht. Also mein Vater hat mir auch geholfen. Und dann war ich einmal in so einem Sommercamp bei uns im Verein zu Hause in Kalifornien. Da war zufällig ein Trampolintrainer dort. Der hat mich gesehen und hat gefragt, ob ich mal so ein Probetraining mitmachen möchte bei den Trampolinern. Und ich so, ja, warum nicht? Und ja, seitdem jetzt... Ich
glaub, jetzt Weltmeister.
11 Jahre später, ja.
Jetzt Weltmeister. Sie springen 9 bis 10 Meter hoch. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da oben ist?
Für mich ist dieses Gefühl, was man hat in der Luft, wenn man eine gute, saubere Übung durchturnt, man hat das Gefühl von Fliegen. Also man ist es wirklich so, dass man einfach diese Eleganz hat, dieses Gefühl von Fliegen. Es ist leicht, es macht Spaß. Habe ich für mich zum Beruf gemacht. Ich lebe davon gerade. Aber
du bist bei der Bundeswehr.
Genau, ich bin Sportsoldat bei der Bundeswehr. Also für mich ist das ein Traum jetzt. Eigentlich was, wo ich angefangen habe zu Hause im Garten, habe ich jetzt meinen Vollzeitberuf gemacht. Ich bin Profisportler, studiere nebenbei Ernährungswissenschaften und ja, arbeite auch im Krankenhaus.
Wegen des Trampolinspringens ist er mit 15 nach Cottbus gegangen. In der Lausitzer Sportschule, die einige Olympiasieger hervorgebracht hat, hat Kajo Laukstermann sein Abi gemacht. Ursprünglich kommt er aus Kalifornien, ist damit ein klassischer Zuwanderer, wenn man so will. Wie es sich jetzt in der Lausitz lebt, das interessiert mich. Groß geworden ist Kajo Laukstermann in einer Kleinstadt zwischen Los Angeles und Santa Barbara in der Nähe des Pazifiks. Das liegt rund 10.000 Kilometer westlich von Cottbus.
Genau, die Stadt heißt Camarillo. Das ist ein bisschen nördlich von Los Angeles. Also ich habe in Südkalifornien gewohnt, bin dort aufgewachsen. Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Amerikanerin. Also ich bin quasi zweisprachig, mit der doppelten Staatsbürgerschaft aufgewachsen.
Jetzt in Cottbus, das ist ja schon ein ziemlicher Sprung.
Ja.
Also mein Neffe beispielsweise, der ist Fechter, der ist in die USA gegangen, um da sozusagen sich mehr zu professionalisieren. Ja. Du bist genau den Weg andersrum gegangen.
Genau. Es war auf jeden Fall ein Kulturschock für mich. Von Sonnenschein, Kalifornien, Strand, gutes Wetter, gute Laune immer und so weiter. Dann nach Deutschland zu kommen und nach Cottbus vor allen Dingen.
Weil die gute Laune nicht hier ist?
Würde ich schon sagen. Aber ich glaube, das ist generell, wenn ich nach Portugal fahre, wenn ich unten nach Italien fahre, die Menschen, die einfach im Meer wohnen, sind einfach, keine Ahnung, entspannter, sind ruhiger und lassen sich das Leben so vorbeiziehen und sagen so, ich gehe mit der Welle so quasi.
Cottbus ist nicht L.A., Cottbus ist nicht San Francisco. Was muss noch passieren, damit diese Stadt auch ja, so ein bisschen weltoffener wird?
Ich glaube, sehr, sehr viel wird durch diesen Strukturwandel passieren. Tatsächlich, dass einfach viel mehr Menschen nach Cottbus kommen werden. Was natürlich auch einfach fehlt, ist einfach so ein bisschen die Größe. Es ist wie gesagt nicht L.A., es ist nicht Berlin. Und vielleicht noch ein paar Restaurants, ein paar Disken, also oder Discos.
Diskotheken.
Diskotheken, Clubs, was auch immer. Einfach was für jüngere Menschen. Ich glaube, wenn hier die Uni für Medizin nochmal anfängt, da kriegen wir viele Studenten und dann werden aus diesen Studenten so ein Studentenleben sich selber so aufbauen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann hat man auch wieder jüngere Leute in der Stadt.
Okay, Sie sind jetzt hier in Cottbus und werden jetzt wie lange bleiben? Wie ist Ihre Perspektive?
Solange hier die Möglichkeiten gut sind und die Bedingungen gut sind, kann ich hier bleiben. Natürlich ist das für mich einfach nicht ein Ort, wo ich sterben möchte, aber auch einfach, weil ich auch Interesse habe, natürlich irgendwie zurück nach Amerika zu gehen irgendwann.
Aber Hand aufs Herz, wie cool ist die Stadt? So gerade für junge Menschen.
Ja, es geht. Also ich bin aber ehrlich, ja, es gibt ein paar Bars, es gibt mal gute Restaurants und so weiter. Ich bin eher so ein Typ, ich mag die, wenn ich Zeit für mich brauche, ein bisschen Ruhe, dann kann ich gut rausgehen, an die Spree fahren, an den Ostsee.
Der Ostsee, nicht genau. Die Ostsee, sondern genau. den Ostsee. Also es ist ein geflutetes Tagebauchloch.
Genau. Und ich kann immer dort meine Ruhe finden und für mich ein bisschen runterkommen, reflektieren. Und das kann ich hier gut machen. Und wie gesagt, wenn ich irgendwas Schnelleres brauche, wenn ich was Interessantes brauche, kann ich ganz einfach nach Berlin fahren.
Die Olympischen Spiele dieses Jahr in Paris, das hat nicht geklappt.
Ja, leider. Ein Traum für mich wäre dann quasi 28 in L.A. dabei zu sein, quasi wo ich angefangen habe, aufgewachsen bin, dort dann auch meinen Höhepunkt im Trampolinturm zu haben.
Und wie realistisch ist das?
Ich glaube, auf dem Weg, wie ich jetzt gerade bin, sehr, sehr realistisch. Dann habe ich auf jeden Fall eine Chance, 28 dabei zu sein.
Wir haben jetzt zwei Unternehmensbesucher. Ich will gerne hören, was so die aktuellen Herausforderungen sind, Probleme. Was können wir als Stadt mithelfen und wie ist die allgemeine Stimmung in der Stadt? Ich denke mal, es ist wichtig, das kann man am besten bei Unternehmensbesuchen machen.
Ich bin unterwegs mit Andreas Pfeiffer, dem CDU-Bürgermeister von Senftenberg. Studierter Tierarzt, ein jungenhafter Typ im Dreireiher. Senftenberg liegt im Süden Brandenburgs, direkt an der Grenze zu Sachsen. Und ist umgeben von vielen Seen, ehemaligen Tagebaugruben. Nennt sich heute Lausitzer Seenland. Smog gehörte hier lange zum Alltag. Tagebau und Brikettfabriken haben viel Dreck gemacht. Doch das ist Geschichte. In Senftenberg ist längst wieder der blaue Himmel und die Sonne zu sehen. Und die 24.000 Einwohnerstadt profitiert vom Strukturwandel. Der Standort der Brandenburgisch-Technischen Universität soll ausgebaut werden. Das Theater sowie die Niederlausitzhalle, war mal ein alter Kohlebunker, soll mit Kohlegeldern saniert werden. Der Autobauer Porsche überlegt, möglicherweise Teile der Batteriezellenproduktion in die Nähe von Senftenberg zu verlegen. Durch die Seen hat die Stadt fast ein wenig maritimes Flair. Alles ist irgendwie familiär, schnell erreichbar. Trotzdem fahren wir mit dem Auto durch die Stadt.
Sie sind hier groß geworden in der Stadt?
Genau. Ich bin hier vor Ort und seit 40 Jahren wohne ich hier. Also seit 42, so alt bin ich nämlich auch. Mein ganzes Leben studiert mal Tiermedizin in Berlin und Kommunikationswissenschaften in Dresden.
Wie würden Sie die Stadt beschreiben für diejenigen, die noch nie in Senftenberg waren?
Wunderschön, wenn man sich das mal anguckt. Wir haben 24.000 Einwohner. Wir haben ein Theater, wir haben einen Hafen, wir sind Universitätsstadt. Kreisstadt noch nebenbei, wir haben ein Klinikum. Finden Sie mal in Deutschland eine Stadt die, und noch ein Schloss, ein Museum. Finden Sie mal eine Stadt, die das in dieser Größe alles bieten kann. Da finden Sie, glaube ich, sehr wenig Städte in Deutschland, die das alles bieten mit der Größe.
Also Sie leiden gar nicht unter dem Strukturwandel, Sie bräuchten das Geld dann gar nicht.
Doch, natürlich, brauchen natürlich Entwicklung. Und das Nächste ist, diese ganzen Sachen, die wir haben, die müssen gehalten werden, die müssen entwickelt werden. Und dazu braucht man natürlich die Gelder, dazu das auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Wollen wir reingehen? Vital, machen wir Sport zusammen?
Ja, wollen wir sehen.
Die erste Station, das Fitnesszentrum Vital. 26 Mitarbeiter, der Chef ist Jan Przybylski, auch parteiloser Abgeordneter im Stadtrat. Ein forscher Typ, Ende 40, man kennt sich.
Hallo, wo ist der Chef?
Herzlich willkommen.
Wir würden gerne uns irgendwo zusammensetzen. Ja. Wo ist Platz bei dir? Wo wollen wir es machen? Das, wollen wir uns gleich da hinsetzen?
Dann setzen wir uns einfach dahin. Da können die Leute ruhig, mitkriegen, was wir machen.
Wie sieht es denn eigentlich aus? Corona war ja ein Riesenthema. Wie seid ihr da durchgekommen? Wie habt ihr das gemeistert?
Wir waren vorher gut aufgestellt und Corona hat uns
nicht ruiniert.
Wie sieht das mit den Mitgliederzahlen in der Zeit auf?
Rathauschef Pfeiffer sitzt mit übergeschlagenen Beinen bequem auf dem Stuhl, nickt, schaut interessiert, hört zu. An seiner Seite die Pressereferentin, die alles Wichtige notiert. Nach einer guten Stunde ist alles gesagt.
Bis dann. Tschüss.
Schönen Nachmittag noch.
Tschüss.
Ciao.
Doch bevor es zum nächsten Termin geht, Eisessen am Senftenberger See. Das Ufer liegt mitten in der Stadt. Mit einer Wasserfläche von etwa 1300 Hektar ist er einer der größten künstlich angelegten Binnenseen Europas. 10-mal größer als die Hamburger Außenalster.
Wollen wir uns hier hinsetzen?
Perfekt. Jetzt sitzen wir hier am See. Was ist das denn für ein See?
Das ist der Senftenberger See. Ja.
Entstanden ist der See 1972 durch die Flutung eines Tagebaus. Während der internationalen Bauausstellung 2010 hat man eine Marina, einen Hafen gebaut.
Und das ist eigentlich so unser Herzstück, die Seele. Aber vom Tourismus lebt man nicht alleine, sondern dazu gehört natürlich auch eine Industrie. Dazu gehört natürlich auch Industriearbeitsplätze und die müssen natürlich auch geschaffen werden. Da ist ja ein der großen Projekte, die jetzt auch umgesetzt worden sind in Cottbus, das Bahnwerk, was zurzeit die zweite Tragwerkshalle wird mit einer Firma hier aus Senftenberg, aus Hosena gebaut.
Ja, das ist aber Cottbus. Wovon profitiert Senftenberg?
Wir sind eine ganze Region. Und deswegen gibt es ja auch hier in der Region eine neue Ansiedlung. In der Nähe, zum Beispiel Bernsdorf, gibt es ein Bataillon von der Bundeswehr, was hier herkommen soll. Ich glaube, ungefähr 500 Mitarbeitende. Dann gibt es vor Ort ja die Diskussion dazu, dass es die Gewerbefläche Schwarzheide-Schipkau, dass ich da eventuell einen Autobau ansiedeln würde. Das ist wichtig für die Region und dann natürlich viele andere Ansiedlungen, die dann durch Strukturmittel erst möglich gemacht werden.
Wir müssen auch über das Thema Ressentiments gegenüber Ausländern sprechen. Wie schwer wiegt das Problem, also der fehlenden Weltoffenheit?
Genau. Das müssen wir noch weiterhin angehen. Man hat aber auch gehört bei den Gesprächen, dass die Einstellung dazu sich in dem Laufe der Zeit auch verbessert haben. Natürlich ist es eine Geschichte, was ich auch noch weiterhin verbessern muss.
Das kann man tun, dass die Menschen weltoffener sind.
Da kann man ja, denke ich, auch zeigen, wie wichtig doch das ist, dass uns andere Kulturen bereichern. Meine Schwiegereltern sind gerade da.
Die kommen aus China?
Die kommen aus China und das Essen bei mir zu Hause ist dadurch bereichert. Das ist jetzt eine Lapse-Bemerkung, aber auch die Erfolgsgeschichten zeigen eben, wie viele auch im Bereich Ärzte, Krankenschwestern, auch im Bereich der Fitness unterwegs sind, die dann hier eine Arbeitsstelle haben. In unserem Zweckverband, da haben wir 10 Ukrainer eingestellt, die hier vor Ort dann mithelfen, bei uns zu arbeiten. Das müssen wir natürlich sagen. Und das andere mit einem Lächeln durch die Stadt geht, das machen wir mit so einer Geschichten wie Tag des offenen Senfes. Wir wollen einfach zeigen, wie schön unsere Stadt ist, welche Möglichkeiten wir haben. Und dasselbe macht eben das Land durch die krasse Lausitz. Die Kampagne Krasse Lausitz soll doch zeigen, wie krass unsere Region ist.
Ist es so krass hier?
Ja. Sonst würden wir hier, es ist ja krass, Sie sehen, wir haben gerade ein Eis gegessen, sehen hier einen See, der vorher Tagebau war. Das ist doch voll krass eigentlich.
Wie locken Sie denn Menschen her aus, sagen wir mal, aus Starnberg, aber vielleicht auch aus Mailand? Oder aus Madrid?
Das schaffen wir als Kommune nicht alleine. Das ist eine Aufgabe für die ganze Region. Wenn wir Fachkräftemangel ansprechen, zum einen, wir müssen versuchen, die Leute, die jetzt täglich nach Berlin oder nach Dresden pendeln, versuchen, dass die hier eine Arbeit nehmen. Erste Sache. Zweite Sache ist eben dann auch aus anderen Ländern oder anderen Regionen Leute dafür begeistern. Aber das ist eine Sache, das schafft nicht eine Stadt.
Es bewegt sich was in der Brandenburger Lausitz durch den Strukturwandel, durch die Kohlemilliarden. Die Region im Südosten Deutschlands wird bunter, vielfältiger, auch wenn noch viele hadern, noch skeptisch sind. Das war das Wochenendjournal Blauer Himmel statt grauer Smog, Boomregion Lausitz. Ich bin Christoph Richter und sage Tschüss.